Die Radio Wissen. Update.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise zeigte EZB-Präsident Mario Draghi im Sommer 2012 viel Entschlossenheit und schaffte es tatsächlich, den Euro zu retten. Seine Maßnahmen sind gerade in Deutschland umstritten, aber zum Teil rechtens, sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht. Das ist unser Thema im Update. Zuerst, ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Mit seinem berühmten Satz kündigte Draghi 2012 auch an, dass die Europäische Zentralbank zur Not unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenstaaten aufkaufen würde. Allein dieses Versprechen beruhigte nach Monaten endlich die Finanzmärkte. Rund 4 Jahre später hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass dieses Programm im Grundsatz auch mit dem deutschen Gesetz vereinbar ist. Damit sind mehrere Klagen dagegen gescheitert. Raphael Krämer aus der Nachrichtenredaktion erklärt noch mal kurz, was es mit dem Programm auf sich hat.
Das Staatsanleihenprogramm der EZB soll Krisenstaaten helfen, die sich auf dem Finanzmarkt kein Geld mehr besorgen können, weil die Zinsen für sie extrem in die Höhe geschossen sind. Das ging 2012 Spanien und Italien so. Zwei der größten Volkswirtschaften im Euroraum waren deshalb so schlecht bei Kasse, dass sie kaum noch ihre Schulden zurückzahlen konnten. Die EZB war bereit, ihnen Geld zu leihen. Ihre Finanzkraft gilt als unerschöpflich und allein die Ankündigung reichte schon, die Spekulationen um eine Staatspleite von Italien und Spanien zu beenden. Denn dadurch waren die Zinsen so in die Höhe getrieben worden.
Das Programm musste also bis jetzt nie angewendet werden. Wenn es doch einmal so käme, dürfte die Deutsche Bundesbank nach dem Urteil jetzt mitmachen. Sie ist sozusagen die Vertreterin der EZB in Deutschland. Die Bundesbank darf das dann aber nur unter Auflagen, sagten die Richter heute. Zum Beispiel dürfen nicht unbegrenzt viele Anleihen gekauft werden. Und sobald es einem Krisenstaat wieder besser geht, müssen die Anleihen auch wieder abgestoßen werden. Bundesregierung und Bundestag müssen das genau überwachen. Gegner des Anleihekaufprogramms, unter anderem die Partei Die Linke und der CSU-Politiker Peter Gauweiler, hatten argumentiert, dass die EZB sich mit dem Programm zu viel herausgenommen hat und nicht in nationale Haushalte eingreifen darf. Letztendlich würden ja die Steuerzahler alles mitfinanzieren. Kritisiert wurde auch, dass die EZB mit einer Einmischung nicht mehr unabhängig sein könnte. Das hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg schon vor einiger Zeit anders gesehen. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben sich jetzt an dessen Urteil gehalten. Das stärkt letztendlich auch die Macht des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Europarecht. Und noch etwas hat sich geändert, sagt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle.
Die Europäische Zentralbank unterliegt wie jede europäische Institution kompetenzbeschränkenden Regeln, deren Einhaltung von Gerichten kontrolliert werden kann. Dieser Satz hört sich heute fast schon selbstverständlich an. Er war es aber lange Zeit ganz und gar nicht.
Seiner Meinung nach also ein Gewinn für die Rechtsstaatlichkeit in Europa.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Netz ist wenig begeistert über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Cornelia Meyer zur Heide schreibt bei Facebook: Ein schwarzer Tag für deutsche Steuerzahler. Ähnlich sieht das Ursula Meyer. Na bravo, Draghi hat Narrenfreiheit. Dietmar Magdans meint, wer hat ernsthaft eine andere Entscheidung erwartet? Unabhängige Justiz? Da zweifelt noch jemand ernsthaft an einem notwendigen Zerfall des EU-Klüngelvereins? GB sollte die Möglichkeit des Ausstiegs nicht vorbeigehen lassen. Max Mille postet, und in dieses systematische Geschiss soll die Türkei verkrampft versuchen einzutreten? Bernhard Kraus überlegt, es wird immer interessanter, sein Geld unterm Kopfkissen zu bunkern. Johnny12 twittert, ich hoffe, irgendwann kann sich der sogenannte Souverän, sprich Normalbürger, gegen diese Fantasien wieder wehren. Wracktonne stellt fest, die EZB darf weiter nahezu unkontrolliert Staatsanleihen kaufen und so weiter Steuergelder privatisieren.
Was sonst noch wichtig war?
Wir sitzen den ganzen Tag im Heim und langweilen uns. Ich lerne ein bisschen mit den Wörterbüchern, aber wenn man keine deutschen Freunde hat, ist das schrecklich. Ich möchte gerne zur Schule gehen.
Die 16-jährige Shirian ist mit ihren Eltern aus dem Irak geflüchtet. Seit dem Herbst lebt sie in einer Berliner Notunterkunft. Eigentlich gilt für sie die Schulpflicht, aber bis jetzt hat sie noch kein Klassenzimmer von innen gesehen. Und das ist kein Einzelfall, sagt das Kinderhilfswerk UNICEF. Geschäftsführer Christian Schneider warnt, dass die Rechte der geflüchteten Kinder und Jugendlichen auf Schutz, auf medizinische Versorgung und Bildung oft nur eingeschränkt oder gar nicht gewahrt werden.
Nach ihrer langen und wie wir wissen oft auch gefährlichen Flucht befinden sich die Kinder in Deutschland zwar sicherlich in relativer Sicherheit, Doch die Lebensumstände in den eilig eingerichteten Unterkünften, seien es nun Turnhallen, Kasernen, ehemalige Behörden oder andere Notunterkünfte, bleiben für lange Zeit schwierig.
Auch weil die Notunterkünfte in vielen Fällen zu Dauerunterkünften werden. Statt 3 Monaten verbringen Familien 6 Monate dort. Die lange Zeit verzögert aber auch die Integration. Zum Beispiel, dass Kinder in die Kita oder zur Schule gehen und Deutsch lernen. Gerade in Städten wie Berlin oder Köln, in denen es sowieso schon zu wenige Wohnungen gibt, bleiben die Geflüchteten eher lange in Turn- oder Messehallen. Für Kinder von Asylsuchenden, die sowieso kaum Chancen haben, in Deutschland zu bleiben, ist die Lage nach Einschätzung von UNICEF besonders schlecht. Vor 4 Tagen hatte der Leichtathletik-Weltverband die russischen Leichtathleten von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, wegen Dopingvorwürfen. Der russische Leichtathletikverband hat angekündigt, gegen die Sperre vorzugehen und Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof einzulegen. Das Internationale Olympische Komitee hat aber Ausnahmeregelungen zugesichert heute, und zwar für alle russischen Athleten, die nachweislich sauber sind und sich Kontrollen außerhalb Russlands unterziehen. Mehr dazu hört ihr gleich auch bei der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Die EU verlängert wohl ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die Botschafter der EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass die Strafmaßnahmen bis Ende Januar nächsten Jahres weiter gelten sollen. Die Sanktionen gegen russische Staatsbanken und die Öl-, Gas- und Rüstungsindustrie waren vor 2 Jahren verhängt worden, weil Russland nach Ansicht der EU die Separatisten in der Ostukraine unterstützt und auch jetzt nicht genug tut für Frieden, sagt der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault.
Die Bedingungen für eine Aufhebung sind nicht gegeben. Die Vereinbarung von Minsk wird nicht respektiert. Es gibt Fortschritte, aber nicht genügend.
Zum Beispiel tut sich immer noch nichts bei den geplanten Lokalwahlen im Separatistengebiet. Russland fordert aber, dass sich auch die Ukraine mehr für den Frieden engagiert. Endgültig soll die Verlängerung der Sanktionen am Freitag beschlossen werden. In Deutschland wurde im Einzelhandel noch nie so viel geklaut wie im letzten Jahr. Laut einer Studie haben die Diebe einen Schaden von rund 4 Milliarden Euro verursacht. Das sind noch mal 100 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Die Diebe klauen, was sie gut wieder loswerden können, zum Beispiel Parfüm, Kosmetik oder Smartphones, aber auch Babynahrung, hochwertiges Werkzeug und teure Klamotten. Zu den Tätern gehören nach Einschätzung von Sicherheitsexperten auch Stammkunden.
Man berät einen Kunden eine halbe Stunde lang ein gewisses Produkt und nebenbei klaut er sich zu einer Skiausrichtung noch ein Stirnband, weil er sich denkt, ich nehme meinen Rabatt noch mit, das steht mir zu.
Die meisten Ladendiebstähle gehen laut der Studie aber auf das Konto von organisierten Banden, unehrlichen Lieferanten und Mitarbeitern. Auf dem Schaden bleiben die Läden sitzen, denn dagegen gibt es keine Versicherung.
Was noch wichtig wird.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sind seit einiger Zeit ziemlich angespannt. Trotzdem treffen sich morgen in Berlin beide Regierungschefinnen mit ihren Ministern. Für Gesprächsstoff könnten zum Beispiel die unterschiedlichen Positionen in der Flüchtlingspolitik sorgen oder auch das Vorgehen der NATO in Osteuropa. Wer gegen wen im Achtelfinale der EM? Das ist noch ziemlich unklar. In gut 1,5 Stunden steht aber zumindest fest, wer in der Gruppe C weiterkommt. Deutschland spielt gerade gegen Nordirland um den Gruppensieg. Eigentlich eine sichere Bank, meint der Bundestrainer.
Nordirland ist gut, muss man wirklich sagen, aber wir werden das machen.
Ob er recht hat, könnt ihr gleich mit uns zusammen verfolgen in der Redaktionskonferenz.
Und sonst in der Welt?
In Ägypten läuft seit 2 Wochen das Zentralabitur und es wird offenbar geschummelt, was das Zeug hält. Jetzt will der Bildungsminister einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge im ganzen Land am Tag der Klausuren das Internet abstellen und das Mobilfunknetz stören. Denn obwohl 2 Lehrer auf 20 Schüler aufpassen, schmuggeln die Abischreiber Handys rein oder haben Miniatur-Headsets im Ohr. So können Komplizen draußen die Lösungen googeln und durchgeben. Ein 18-Jähriger hatte außerdem vor den Prüfungen auf Facebook gestohlene Aufgaben für die Fächer Arabisch und Religion gepostet, aus Protest gegen stures Auswendiglernen. Er wurde festgenommen. In Ägypten ist der Druck, ein gutes Abi zu machen, hoch. Wer es nur gerade so schafft, wird an einer staatlichen Uni nicht angenommen. Private Unis sind für viele nicht bezahlbar. In China ist das Fleisch von Hunden und Katzen in einigen Landesteilen eine Delikatesse. Und einmal im Jahr gibt es in der Stadt Yulin im Süden ein Festival dafür. Das hat jetzt angefangen. An Ständen und in Restaurants wurden Hunde geschlachtet, gekocht und zum Essen angeboten. Es werden wohl auch dieses Jahr wieder mehr als 10.000 Hunde und Katzen getötet. Tierschützer protestieren dagegen und sie versuchten auf den Märkten einzelne Tiere freizukaufen. Die Organisation Humane Society International wirft den Veranstaltern in China vor, die Tiere in zu enge, rostige Käfige einzusperren und sie brutal tot zu prügeln oder ertrinken zu lassen. Hintergrund ist wohl der Aberglaube, dass das Fleisch umso geschmackvoller sei, je mehr Angst die Tiere bei ihrem Tod haben. In der Brexit-Debatte schalten sich kurz vor der Abstimmung jetzt auch die Fußballclubs der Premier League ein. Die Spitzenclubs setzen sich dafür ein, dass Großbritannien in der EU bleibt und fordern die Wähler auf, gegen einen Brexit zu stimmen. Der Chairman der Premier League, Richard Scudamore, sagte der BBC, dass ein EU-Austritt ganz schlecht für die Liga wäre, weil er der globalen Ausrichtung der Spitzenclubs schaden könnte. Viele Briten sind zwei Tage vor dem Brexit-Referendum noch unentschlossen, ob sie für oder gegen einen Austritt stimmen sollen.
Wissensnachrichten.
Jetzt geht's um was richtig Leckeres. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Schokolade. Das Problem ist nur, Schokolade besteht zu rund 40% aus Fett. Und das ist nicht unbedingt gesund. Aber es gibt jetzt gute Nachrichten, sagt Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten.
Ja, Wissenschaftler aus Philadelphia haben eine Möglichkeit gefunden, wie man den Fettgehalt in Schokolade um bis zu 20% verringern kann. Ganz einfach, indem man einen Großteil der Kakaobutter einfach weglässt.
Also Fett einfach weglassen klingt ja jetzt ein bisschen einfach.
Ja, also einfach nur weniger Fett in die Schokolade packen, so einfach geht es dann doch nicht. Denn das Wichtigste bei der Schokoladenproduktion ist, dass sie schön flüssig ist, denn nur so kann sie gut verarbeitet werden. Und deswegen besteht Schokolade eben auch zu einem guten Viertel aus reiner Kakaobutter. Die eignet sich nämlich prima als Schmiermittel, um die festen Kakao- und Zuckerpartikel mit in der Masse zu halten. Aber die Wissenschaftler aus Philadelphia haben jetzt ein Verfahren gefunden, bei dem ein elektrisches Feld diese Aufgabe übernimmt.
Also jetzt Strom statt Fett in der Schokolade.
Ja, so könnte man das zusammenfassen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich einfach. Wenn die Schokolade im flüssigen Zustand ist, wird sie durch ein elektrisches Feld geschickt. Dabei ist wichtig, dass das elektrische Feld in Fließrichtung der Schokolade liegt. Das sorgt dann nämlich dafür, dass die festen Bestandteile, deren Grundstruktur kugelförmig ist, gestreckt werden. Das heißt, die kleinen Kugeln werden in die Länge gezogen, wodurch wieder die ganze Masse flüssiger wird. Und das heißt, dass man weniger Schmiermittel, sprich Fett, also Kakaobutter braucht.
Was ich mich ja jetzt frage, schmeckt die Schokolade denn dann auch genauso gut? Weil Fett ist ja eigentlich ein Geschmacksträger.
Ja, angeblich schmeckt die neue Schokolade sogar noch besser. Die Wissenschaftler schreiben in ihrem Fachartikel, dass manche der Meinung waren, dass bei der fettreduzierten Schokolade der Kakaogeschmack stärker herauskam. Ein Problem bleibt aber noch, in so einem Maßriegel stecken ja nicht nur 8,5 Gramm Fett, sondern auch 31,5 Gramm Zucker. Dafür gibt es jetzt noch keine Lösung.
Ja, auch das ist ja leider nicht so gesund. Egal aber, wie viel oder wenig Schokolade wir essen, pinkeln müssen wir alle mal, mehrmals am Tag sogar. Wie praktisch wäre es da eigentlich, wenn man mit dem Pipi noch was machen könnte? Zum Beispiel Energie erzeugen.
Ja, zu dem Thema gibt es schon mehrere Projekte. Neu ist jetzt das von einem mexikanischen Forscher, an dem der Mann 9 Jahre herumgetüftelt hat. Er hat sich nämlich überlegt, dass man das Pipi ja aufspalten könnte in Wasserstoff und Sauerstoff. Dann könnte man den Wasserstoff in Biogas umwandeln und damit zum Beispiel Wasser zum Duschen heiß machen oder es direkt anstelle von Propangas zum Kochen benutzen. Und den Sauerstoff könnte man ins All schicken für den Fall, dass den Astronauten da oben mal die Luft ausgeht. Das Gerät, mit dem das Pipi dafür aufbereitet werden kann, ist jetzt jedenfalls fertig.
Ganz anderes Thema. Im Gegensatz zu uns Menschen haben manche Tiere einen inneren Kompass. Also sie wissen intuitiv, wo Norden, Osten, Süden und Westen ist.
Genau, bisher wusste man, dass Zugvögel sich darüber ziemlich gut orientieren können. Die brauchen das ja auch für ihre langen Flüge in den Süden bzw. auch zurück in den Norden. Aber auch bei Säugetieren ist so ein eingebauter Kompass schon nachgewiesen worden. Zum Beispiel bei Waldmäusen und bei Hunden. Zoologen der Universität Duisburg-Essen sagen jetzt, auch Schweine haben so einen inneren Kompass.
Und wie genau haben die Forscher diesen Kompass in den Schweinen gefunden?
Ja, sie haben sich einfach Schweine angeguckt. Also insgesamt knapp 3000 Wild- und Warzenschweine an mehr als 30 Orten in Europa und Afrika. Und dabei haben sie dann festgestellt, dass sich die Tiere vor allem an einer Nord-Süd-Achse ausrichten. Zum Beispiel, wenn sie Futter suchen oder sich ausruhen. Und zwar unabhängig vom Wetter, von der Tages- oder von der Jahreszeit. Nur warum die Schweine das machen und wozu sie diesen Magnetsinn brauchen, das ist den Forschern noch nicht so ganz klar.
Danke, Kerstin.
Wetter.
Es kann heute Abend kurz mal regnen, die Nacht ist dann aber meistens trocken und die Temperaturen sinken auf 16 bis 11 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten gewittrig, teils aber auch sonnig, im Rest des Landes mal aufgelockert, mal grau bei bis zu 32 Grad. Donnerstag legen die Temperaturen dann nochmal zu bis auf 35 Grad. Es gibt viel Sonne und später im Nordwesten, Westen und Südwesten Gewitter.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.